Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Gesa Ufer, herzlich willkommen. In Ägypten ist es wohl durchaus üblich, wenn man zu den Pyramiden von Gizeh fährt, dass man dort seine Musik hört, die von Halem el-Dab, Komponist und Klangkünstler, der bereits in den 50er Jahren eine Elektrooper geschaffen hat, die bis heute klangkünstlerische Maßstäbe setzt. Halem el-Dab und seinen Einflüssen widmet sich ab heute eine besondere Reihe hier im Deutschlandfunk Kultur. Here History Began heißt nicht nur die Reihe, sondern eben auch ein sehr berühmtes Stück von ihm. Meine Kollegin Julia Thieke arbeitet hier bei Deutschlandfunk Kultur in der Abteilung Klangkunst und hat uns im Kompressor besucht, um zu erzählen, wer el-Dab genau war und was ihn so besonders gemacht hat.
Ja, Halem el-Dab, geboren 1921 in Ägypten in Kairo und gestorben 96-jährig, dann 2017 in Ohio in den USA. Und dies lange Leben deutet schon darauf hin, also es gibt ein gut 70 Jahre umfangreiches, enorm vielfältiges Werk, das er geschaffen hat über diese 70 Jahre als Komponist, aber auch als Professor für afrikanische Musikethnologie und dann eben auch als Pionier elektronischer Musik. Und das bereits 1944 in Ägypten und dann ganz intensiv, als er in die USA gegangen ist, Ende der 50er Jahre und am Electronic Music Center an der Columbia University in New York gearbeitet hat. Und dort entstand eben unter anderem auch seine elektronische Oper Layla and the Poet, die wir dann in der kommenden Woche auch senden werden.
Und ich würde vorschlagen, wir hören nochmal ein ganz kleines Stück. Gerade war ja schon mal, waren so zwei Takte zu hören, aber hier sind nochmal Layla and the Poet. Das klingt ja für meine Ohren extrem experimentell, gerade für die Zeit, als das entstanden ist. Wie würden Sie diesen Klang, dieses Stück beschreiben?
Ja, also es ist in der Tat eben sehr frühes experimentelles Werk. Also das Electronic Music Center war bekannt für seine Experimente mit einem frühen riesigen Synthesizer und vielen Tonbändern. Was wir hier gehört haben, ist eben ein Ausschnitt aus dem Stück, das 36 Minuten dauert und in der Tat über 60 Jahre alt ist. Und es gibt, am Ende hat man kurz Halem el-Dabs Stimme selbst gehört. Er hat sich selbst aufgenommen und seine Stimme gefiltert und stellt also den vor Liebe verrückt gewordenen Dichter dar in seiner Interpretation von Layla und Majnun, der klassischen Liebesgeschichte, die Sie ja auch schon, auf die Sie schon hingewiesen haben. Und Layla wiederum ist hier in seinem Stück als ein hoher Sinuston dargestellt. Aha. Also wirklich frühe elektronische Musik, wobei auch in anderen Teilen seiner Elektrooper akustische Musikinstrumente zum Einsatz kommen.
Nun geht es in dieser Klangkunstreihe zu Halem el-Dab, Here History Began, längst nicht nur um Klänge, sondern es geht auch um den politischen Kontext dieser Musik. Es geht da zum Beispiel um den westlichen Blick vieler Musikkoryphäen auf diesen Kollegen, der ja original aus Ägypten stammt, dann selbst lange in den USA gelebt hat. Wie würden Sie diesen Blick beschreiben?
Ja, also es ist nicht nur der westliche Blick, insgesamt ist Halem el-Dab durch ganz viele Raster gerutscht und das liegt vermutlich daran, dass er eben so vielfältig war und ganz quer durch die Genre experimentiert hat. Er hat sich also nicht so wirklich drum gekümmert, zu welchen Feldern seine Musik gehört und so ist er eben nicht nur vielleicht in Europa wenig bekannt, sondern insgesamt kann man wirklich sagen, seine Arbeiten sind unterrepräsentiert und das zu Unrecht. Es gibt eine Arbeit, mit der er es sozusagen in Anführungsstrichen geschafft hat in die Geschichte der elektronischen Musik, und zwar ein Stück von 1944, wo er schon mit Magnettonband aufgenommen und akustisch manipuliert hat, eine traditionelle Heilungszeremonie in Kairo. Und damit hat er quasi seinen Platz unter den Pionieren elektronischer Musik so ein wenig errungen. Aber die Frage ist ja vielleicht auch, ob es überhaupt darum geht, wenn man einen so vielseitigen Künstler hat, dass er dann so in einen Rahmen wieder gezwängt wird und Kategorien untergeordnet. Mhm. Oder ob er nicht vielmehr dazu anregt, dass wirklich diese ganze Komplexität von 70 Jahren betrachtet werden. Und das ist dann so ein bisschen die Frage, die sich das erste Stück der Reihe stellt, das in der vergangenen Nacht lief, jetzt nachzuhören ist online. Und dieses Stück ist von Camila Medwali, selbst ägyptisch-polnische Kuratorin. Sie lebt in Berlin und hat Halim Eldab 2017, nur einige Monate bevor er gestorben ist, mehrfach interviewt. Und in ihrem Stück hört man dann die Erzählungen und Erinnerungen des 96-Jährigen im O-Ton. Es gibt Ausschnitte aus vielen seiner Werke und die Reflexionen der Autorin dazu.
Jürtige, ich würde vorschlagen, wir hören auch da kurz rein.
So remixen, dass es sich fast so anfühlt, als ob wir eine Platte auf einem Plattenspieler rotieren lassen? Zeit durchqueren, Zeit anfassen und durch verschiedene Zeitlichkeiten fliegen. Diese anderen akustischen Methoden, Geografien, gebunden an die westliche Zeit, entzeitigen.
Ja, da wird vielleicht eben genau nochmal deutlich, dass es der Autorin und vielleicht auch der ganzen Reihe eher darum geht, mit einer Person wie Halim Eldab die gängige Geschichtsschreibung überhaupt zu hinterfragen und wie ein Kanon entsteht und zu überlegen, ob man Musikgeschichte nicht auch ganz anders schreiben oder remixen kann, weil das Werk von Halim Eldab wirklich ein Plädoyer für allergrößte kreative Freiheit letzten Endes ist.
Es geht in dieser Reihe also auch ganz klar um Musikalität, um Identität und um die Frage, wie Musik sich erneuern kann, aber gleichzeitig mit Traditionen verbindet. Worum drehen sich die anderen Teile Ihrer Reihe?
Ja, also nach den ersten beiden Sendungen zu Halim Eldab geht es dann nochmal wieder nach Kairo zum ersten Kongress arabischer Musik 1932, den Halim Eldab selbst tatsächlich auch als 11-jähriger Klavierschüler besucht hat und tatsächlich auch inspiriert war, insbesondere von einer Begegnung mit dem ungarischen Komponisten Béla Bartók. So berichtet er zumindest. Also der Kongress, da wollten ägyptische Reformer eigentlich die gesamte arabische Musik neu bestimmen und hatten arabische und europäische Musiker und Musikwissenschaftler eingeladen, 3 Wochen lang nach Kairo zu kommen und darunter auch etliche prominente Figuren aus Berlin. Und die spielten eine wichtige Rolle, auch in der heißesten Debatte, nämlich darum, welche Instrumente überhaupt zur arabischen Musik gehören oder gehören sollen.
Mhm.
Ja, die Ägypter wollten nämlich Vierteltonklaviere zum Beispiel entwickeln, Klaviere, die so umgebaut waren, dass man arabische Musik spielen kann. Und die Berliner Musikwissenschaftler, die waren aber der Meinung, dass alle nicht traditionell arabischen Instrumente nichts in der Musik dort zu suchen hätten. Und das ist natürlich ein problematischer Blick. Also in Berlin wurde zu der Zeit Weimarer Republik musikalisch ja wirklich viel experimentiert auch. Es gab neue Instrumente und die Araber wollte man aber auf ihren Platz verweisen in der Tradition und der Vormoderne. Und die Frage ist natürlich, wieso sollten Personen wie Kurt Sachs oder Erich Hornbostel bestimmen, welcher Instrumente sich arabische Musiker bedienen sollten.
In der Tat, ja. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf die Teile 3 und 4 dieser Reihe kommen, denn die haben Sie selbst konzipiert, Julia Thieke. Und dabei geht es massiv auch um ein Instrument, das hierzulande kaum bekannt ist, die Onde Martenot nämlich. Was hat dieses Instrument mit dem großen Ganzen Ihrer Reihe zu tun?
Ja, das liegt eben an dem Kongress, mit dem sich Teil 3 und 4 auch beschäftigen. Und die Onde Martenot gehören eben wie das Theremin und Trautonium zu den ganz frühen elektronischen Instrumenten, die schon in den 1920er Jahren entstanden sind, also fast 100 Jahre alt. Und auf dem Kongress in Kairo waren nämlich nicht nur deutsche, sondern auch französische Musikwissenschaftler. Und es gab eine Teilnehmerin, Madie Humbert Lavergne, die schlug eben in dieser Diskussion um die Instrumente vor, man könne doch die Onde Martenot benutzen, weil sie alle arabischen Melodien spielen können.
Die hören wir jetzt doch noch einmal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus genau dieser Reihe.
Bevor wir zu Stimmen anfangen, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, welche Art von Textur gut funktioniert zwischen den beiden Instrumenten.
Ist das ein Instrument, das wir hierzulande hin und wieder auch mal hören können?
Selten. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, niemanden, der es spielt. Aber ab und an gibt es zum Beispiel in der Philharmonie in Berlin eine Aufführung von Werken von Olivier Messiaen. Und dann wird in der Regel aus Frankreich eine Onde Martenot-Spielerin oder Spieler eingeflogen, inklusive Instrument. Es Es gibt aber tatsächlich in Berlin seit letztem Jahr ein Ode Martinot in der Sammlung des Musikinstrumentenmuseums. Da kann man es sich zumindest angucken, denn es sieht auch sehr schön aus.
Julia Thieke über die Reihe Here History Began, die Sie ab heute in unserer DLF-Audiothek finden können. Die nächsten drei Sendungen der Reihe laufen jetzt im November immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um kurz nach Mitternacht und natürlich auch online in der Audiothek. In unserer zweiten Podcast-Ausgabe stellen wir Ihnen heute die Winterschule der Berliner Gazette vor. Die Berliner Gazette ist ein Online-Magazin, das sich seit über 20 Jahren mit den kulturellen und politischen Folgen der Digitalisierung beschäftigt. Die Winterschule trägt in diesem Jahr den Titel Silent Works und beschäftigt sich mit den, man könnte sagen, Schattenseiten der künstlichen Intelligenz. Hören Sie unbedingt rein.